Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak, der Rich, und bei mir sitzt wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus.
Ja, Patrick, wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Ja, die letzten Trailer, die wir uns angeguckt haben, sind leider ja eher enttäuschend geworden.
Ja, weil du hast mir tatsächlich auch ein paar gleich rübergeschickt, unter anderem Predator.
Badlands. Der erste offizielle Trailer ist ja Montag getroppt.
Ja, was sagst du zu dem Trailer? Und jetzt komm mir bitte nicht mit der Ausrede, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sagst du lieber gar nichts, weil sonst wird das ruhiger Podcast.
Nein, das nicht, aber dafür, wie wir Predators kennen und lieben, zeigt er einfach die falschen Ansätze in dem Sinne. Dass er einen kaputten Roboter mitschleppen soll oder dann mit einer normalen Handfeuerwaffe sich verteidigen soll. Es sind einfach Indizien, ja. Ich weiß nicht, ob sie mich vom Ofen vorlocken sollen oder. Also der Planet an sich, die Location, wirklich bombastisch, dieses CGI, was du siehst, aber der Rest, genauso der Look vom Predator, ist eigentlich ja gewöhnungsbedürftig, obwohl der gleiche Regisseur, Trachtenberg, Prey, Killer of Killers, wirklich super Predator-Filme, der das Franchise wieder wirklich zum Leben erweckt, muss man dazu auch sagen.
Ja, nee, das stimmt, da hast du absolut recht. Und wir teilen uns ja tatsächlich diese Meinung, weil die Optik vom Film sensationell, also auch dieses Worldbuilding, wo sie gemacht haben, wo dann auch im Endeffekt diese Pflanzen auf ihn losgehen, auch seine Waffen, die er besitzt, wo du eben in dem Trailer siehst, wie er seinen Bogen testet, das Schwert oder
die ganzen Sachen entdeckt,
diesen Säbel testet, das ist richtig gut gemacht, also das sieht auch fantastisch aus. Dann hast du aber diesen weiblichen Androiden, der in der Mitte durchgebrochen ist oder auseinandergerissen wurde, und den schleppt er dann mit. Also weiß er nicht, inwiefern dieser Roboter ihm da jetzt dienlich ist zu überleben. Vielleicht benötigt er ihn aber auch, um von diesem Planeten wegzukommen, weil der Roboter eine Basis hat mit einem Schiff, wo nur er steuern kann oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Dann der Predator-Look an sich hat mir ja schon vom ersten Tag an nicht gefallen. Ich habe ja auch inzwischen leider Gottes über Insta und dieses ganze Internet grundsätzlich diese ganzen Vergleichsbilder gesehen, wo sie den neuen Predator mit Michelle Obama vergleichen, dass der so ähnlich ausschaut. Ja, also die Frau von ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, und seitdem kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf und sehe immer nur Michelle Obama.
Genau, was sehr strange ist, dass ein Predator reden soll.
Ja.
Das ist eine ganz kurze Sequenz, wo du nur denkst, ja, aber, also ich, ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben vorher, vor dem Podcast, bevor wir gestartet, ein bisschen rumgesponnen. Du weißt nicht, um was es genau geht, wieso. Vielleicht ist er nur irgendein Ersatzmechaniker, ein Spieler aus der zweiten Reihe, der versucht, dann auch am Predator zu werden.
Genau, so wie wir eben gesagt haben, weil in dem Film oder Episodenfilm, der jetzt auf Disney auch zu finden ist, Killer of Killers, geht es ja auch um verschiedenste Epochen der Menschheitsgeschichte, in der aber auch die zumindest optisch verschiedensten Predatoren oder Predator auftauchen. Und das ist richtig geil gemacht. Und wenn man an diesem Startpunkt anfängt und sagt, dass der jetzt aus Predator Badlands, dieser Kämpfer, ist kein Krieger, sondern vielleicht auch nur ein Mechaniker, der sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen und da als Strafe ausgesetzt wird.
Und möchte sich beweisen, dass er auch.
Und sich dann da beweisen muss. Ja, das wäre ja vielleicht auch ein Ansatz, eine Ansatzmöglichkeit, wo man sagt, man könnte es zumindest nachvollziehen. Aber wenn es wirklich so ist, dass dieser Predator wirklich ein Krieger ist, ein Jäger ist, der da seine Ausbildung macht, wie im Film mit Adrian Brody, Predators, dann muss ich sagen, haben sie absolut den falschen Look gewählt. Ja. Also da wäre mir ein, sag ich mal, einfach nur, dass wir Zahlen haben, ein 2,50 Meter großer Predator, genauso groß, wie er breit ist, muskelbepackt, wie die ganzen traditionellen Predator. Das wäre, finde ich, die bessere Wahl gewesen, als das vielleicht wieder irgendwie anzupassen, dass man sagt, ah, okay, man nimmt ein bisschen von seiner Größe weg, ein bisschen was von seiner Muskelmasse.
Aber wir werden sehen.
Genau, wir werden sehen. Ja, wir haben heute aber jetzt, um zum eigentlichen Podcast-Thema zu kommen, haben wir einen absoluten Klassiker. Man könnte es in eine von unseren vielleicht neuen Rubriken einbauen, Old but Gold.
Ja.
Oder verloren gegangene Klassiker. Und da fällt der Titel tatsächlich mit rein. Und zwar geht's um den Film American Beauty. Was gibt's über American Beauty zu sagen? Also der Film ist, ich habe mir jetzt, bevor du zu mir gekommen bist, habe ich ihn mir nochmal angeschaut, um ein bisschen up to date zu sein. Und der Film ist aus dem Jahre 1999. Aber die Themen, die der Film anspricht, sind
up to date.
Ja, sind aber auch heutzutage brandaktuell, wie zum Beispiel die Homosexualität, die bei den Nachbarn vorkommt. Der Vater, der homophob ist. Das sind Themen, die sind ja gerade heute in der aktuellen Gesellschaft ja auch so brandheiß. Und, ja. Der war aber damals in den 90er Jahren, also zur Jahrtausendwende, mit diesen Themen behaftet. Aber es geht ja im Endeffekt um, das ganz grob runterzubrechen, um das Thema Midlife-Crisis. Dann fangen wir jetzt am besten ganz von vorne an. Und zwar ist American Beauty ein Film aus dem Jahre 1999, wurde in Amerika gedreht, ist in den Filmstudios von Steven Spielberg entstanden, diese DreamWorks Pictures oder DreamWorks Studios. Der Regisseur ist Sam Mendes, war bis zum damaligen Zeitpunkt eigentlich
relativ unbekannt. Er hat nur Fernsehfilme gemacht, hat mit American Beauty 99 seinen ersten großen Film, der sensationell ist.
Ja, er wurde vom Publikum als auch von Kritikern sehr gut aufgenommen, sonst hätte er nicht diese 5 Oscars abgesahnt und deswegen ist...
Und in den wichtigsten Kategorien, muss man dazu sagen.
Genau.
Nicht irgendwelche Nebendarsteller oder sonstiges, sondern als bester Film des Jahres und das sagt was.
Genau, wobei er aber auch bester Darsteller eigentlich auch schon eine extrem wichtige Kategorie ist.
Natürlich.
Ich finde, diese Kategorien, über die man überhaupt nicht spricht, ist, glaube ich, bestes adaptiertes Drehbuch und auch bestes Make-up oder beste, keine Ahnung.
Das ist ein Trostpflaster.
Bestes Set-Design. Und es gibt ja so viele Kategorien, die ja noch nicht einmal ansatzweise erwähnt werden. Aber genau, wie du sagst, in den wichtigsten Kategorien bester Darsteller, bester Film, also der wirklich beste Film des Jahres 99 ist American Beauty. Und deswegen ist es auch so schade, weil der Film auch heute noch zu wenig Aufmerksamkeit mehr genießt. Ich meine, ich muss den jetzt nicht alle 2 Wochen im Fernsehen sehen oder sowas.
Nein, aber er geht halt unter. Wenn du unsere Generation fragst, ja, die kennen ihn einigermaßen vielleicht, oh, was ist das? Aber heutige Generation, was soll das? Hm.
Wobei ich jetzt aber glaube, dass von unserer Generation kennt ihn, glaube ich, jeder. Weil es war damals in aller Munde American Beauty, American Beauty. Und er hatte ja auch in den Scary-Movie-Filmen
Adaptionen.
Nicht nur Adaptionen, sondern wurde da ja auch aufs Korn genommen. Und das war ja damals eigentlich schon ein Ritterschlag. Und ich denke mal, jeder, der die Scary-Movie-Filme kennt, kennt auch die Originalfilme da dazu.
Natürlich.
Ja.
Sam Mendes hat dann nach American Beauty, Road to Perdition, Jarhead, Willkommen im Dreck, auch gelungener Film. Und die letzten Filme, wo er richtig dann durchgestartet ist, seit 2012, James Bond, Skyfall oder, was dann auch der vorletzte war, Spectre.
Genau, also da hat er auf jeden Fall auch nochmal zeigen können, was er auf dem Kasten hat.
Natürlich.
Leider kam nicht mehr viel danach. Also das finde ich schade, weil die Filme von Sam Mendes, die lesen sich tatsächlich wirklich wie eine, ja, wie sagt man, eine extrem positive, ja, Bewerbung.
Natürlich.
American Beauty, Road to Perdition, wie, was du alles gerade genannt hast, und das waren alles gute Filme. Also wäre es jetzt
ist
wirklich
natürlich Geschmackssache, das ist was anderes noch dazu. Aber
das, ja, das sowieso.
Vom rein objektiven Begriff anschauen, sind es wirklich Filme, wo du sagst, kann ich mir jedes Mal wieder gerne anschauen und nicht beim ersten Mal wieder abschalten.
Weil es auch keine Reinfälle waren. Also oft Nein. Ist es ja so, gerade in Hollywood, wenn du einen Film, ich sag mal vorsichtig, verkackst, dann sagt man, okay, das war ein Ausrutscher. Wenn du dann aber den zweiten Film in den Sand setzt, der am Boxoffice scheitert, dann ja, bist du eigentlich schon weg vom Fenster.
Natürlich.
Deswegen, also Hollywood.
Hop oder Flop.
Genau, Hollywood verzeiht ganz, ganz schwer solche Fehltritte.
Ja.
Als Hauptdarsteller konnte Sam Mendes unseren, ja, wie soll ich sagen, sehr umstrittenen Hauptdarsteller Kevin Spacey engagieren. Ja, Kevin Spacey kennen wir aus Filmen wie Die üblichen Verdächtigen, Verhandlungssache, wie hieß der Kartenfilm, 21, dann Baby Driver, aber das waren dann schon die Filme, die zum Ende seiner Karriere entstanden sind.
Outbreak, 7, Die Jury, sind Filme, wo er beeindruckt hat.
Ja.
Sind zwar alle vor American Beauty entstanden, aber wenn jetzt mal, also ich gehe jetzt mal auf 7 ein, allein dieser psychopathische Killer, Bombe.
Kevin Spacey war teilweise wirklich auch in Anführungsstrichen nur als Nebendarsteller engagiert, hat aber tatsächlich mit seinem ganzen Charisma, mit seiner Professionalität und seiner Ausstrahlung, konnte er sogar die Hauptdarsteller gleich gegen die Wand spielen und verblassen lassen, weil auch seine ganzen Nebenrollen sind sehr markant und auch vor allem sehr ikonisch dann auch umgesetzt. Also ich sage ja, wie du gerade erwähnt hast, Outbreak, lautlose Killer.
Bombe.
Man könnte sich das ohne Kevin Spacey gar nicht vorstellen. Mhm. Als weitere Hauptdarstellerin konnte man Annette Bening verpflichten, die ihre Rolle als manisch-depressive, perfektionistische, kontrollwütige Ehefrau und Mutter wirklich überzeugend und wirklich auch mega gut auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, hat Annette Bening dafür einen Oscar bekommen?
Nee, sie hat dann nur eine Nominierung für diesen Film bekommen als beste Hauptdarstellerin, aber ist ja auch schon mal eine Ehre.
Das ist definitiv eine Ehre. Also gerade heutzutage, du musst schon fast nicht mehr die Auszeichnung mit nach Hause bringen. Wenn du schon in der Kategorie bist, bester Hauptdarsteller oder beste Hauptdarstellerin, dann hast du eigentlich schon so deinen Orden für deine Leistung bekommen.
Natürlich.
Da war sie auf jeden Fall mit Kevin Spacey in der gleichen Kategorie, bester Hauptdarsteller, / Stellerin. Und Kevin Spacey hat die Trophäe dann letzten Endes mit nach Hause genommen. Und als beste Hauptdarstellerin wüsste ich jetzt gar nicht, wer 1999 den begehrten goldenen Mann mit nach Hause geschleppt hat. Dann für zwei Jungstars, einmal Thora Birch und Wes Bentley, war es unter anderem auch ein Startschuss für deren Karrieren.
Ja.
Und Mena Suvari spielt die Freundin von Thora Birch in dem Film. Für sie war es mehr oder weniger nur ein weiterer Schritt in ihrer Karriere. Weil man hat sie ja in American Pie, der ist ja im selben Jahr, war der ja genauso, hat man sie ja schon gekannt und auch gesehen. Da ist sie allerdings ein bisschen untergegangen, fand ich. Also ihre Rolle als dieses kleine, schüchterne Mauerblümchen war direkter Gegensatz zu dem, was sie in American Beauty gespielt hat, weil da spielt sie wirklich so die Sexfreudige, die über Sex und Schwänze und allen möglichen Käse labert, nur selber noch Jungfrau ist.
Natürlich.
Also wie wir es ja teilweise auch aus zahlreichen anderen Filmen beziehungsweise auch aus eigenen Erfahrungen kennen oder Freundeskreis, wenn dann männlich wie weiblich da groß aufgelabert wird und hast du sie durchgezogen, aber sowas von. Ich habe letztens auch einen Film gesehen, wo es um genau dieses Ding ging. Ah, genau, mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. This Boy's Life.
This Boy's Life, ja.
Ja, da spielt Leonardo DiCaprio den männlichen Gegenpart zu Mena Suvari in American Beauty, weil es dann eben auch heißt, ja, wenn Leonardo DiCaprio mit seinen Leuten unterwegs ist, mit seinen vorwiegend Jungs, und dann heißt es, ja, ich habe die ganze Nacht durchgezogen und sie hat nur geschrien, bis ihr schwindelig war und ich bin der geilste Stecher auf dem Planeten, und dabei hat er aber noch nicht einmal ansatzweise die Wurst versenkt. Und last but not least haben wir als damals dann noch Nebendarsteller Peter Gallagher. Wir kennen ihn aus Filmen wie Bob Roberts, Shortcuts, Hudsucker, der große Sprung oder Während du schliefst. Und das zeigt ja schon, wie sehr dieser Mann eigentlich auch auf Vielfalt getrimmt war. Also der ist im Horrorgenre wie in Liebeskomödien oder auch Dramen zu Hause. Und er bringt in Serien, bringt das auch immer wieder auf den Punkt. Unter anderem war er in der Serie OC California, die von 2003 bis 2007 lief, war er mitvertreten. Und viele von euch werden ihn als Kontrahent der Captain von Ted Mosby kennen aus der Serie How I Met Your Mother.
Noch zu erwähnen wäre Chris Cooper, der seine Rolle in diesem Film sensationell darbietet. Er ist ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler, der in vielen Filmen unterschiedliche Charaktere ihre Ausstrahlung perfekt auf den Punkt darbietet und sehr wandlungsfähig ist. Also ob er jetzt den Bösewicht oder den Guten oder wie jetzt in dem Fall diesen mysteriösen Vater, der ja sehr komisch, sehr introvertiert eigentlich dargestellt wird.
Ja. Nee, also das
super
stimmt.
Darstellt.
Also während Peter Gallagher ist ja in verschiedenen oder in vielen Genre-Filmen zu Hause, spielt aber gefühlt irgendwo immer den gleichen. Ja. Und Chris Cooper, wie du gesagt hast, spielt da sehr viele direkt konträre Charaktere. Ja. Während er in dem einen Film ist er ein egozentrischer Geschäftsmann, im nächsten ist er dann schon ein extrem verletzlicher, introvertierter Familienvater und dann ist er mal ein Gangster hin und her. Also der ist wirklich von seiner Wandlungsfähigkeit
Bombe.
Ist er ganz, ganz weit oben. Wir kennen ihn zum Beispiel aus Filmen wie Der Patriot mit Mel Gibson, dann Capote war er mit dabei, eben auch dann in Jarhead, Willkommen im Dreck, wo er dann, glaube ich, auch einen General oder sowas spielt.
Genau. Die Jury, den angeschossenen Polizisten.
Mega. Ich habe ihn letztens auch wieder gesehen in October Sky.
Sensationell.
Auch einer der ersten Filme mit Jake Gyllenhaal. Und da spielt er ja auch einen ja, sehr strengen Vater, einen Minenarbeiter. Und wenn ihr möchtet, können wir auch über October Sky mal einen Podcast machen. Der Film läuft gerade aktuell auf Netflix, ist auch einer der, finde ich, schönsten Filme überhaupt. Hat jetzt aber überhaupt nichts mit Romantik oder sonst irgendwas zu tun, sondern ist eher ein Biopic, also eine tatsächliche Lebensgeschichte. Den kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ich, beide und sie zum Beispiel, sensationell.
Ich, beide und sie. Genau, so viel also zu Regisseur und Darstellern. Wir kommen aber jetzt zur Handlung des Films. Und zwar lernen wir über einen kleinen Voice-Over-Kommentar. Und ein Voice-Over-Kommentar ist eigentlich eine Erzählstimme. Hören wir Kevin Spacey, wie er sich und seine Familie vorstellt. Er sagt, er ist 42 Jahre in dem Film. Und das hat mich gleich ein bisschen selber nachdenklich gestimmt, weil ich bin aktuell auch 42. Du ja, glaube ich, auch, Patrick. Was?
Ich werde es 41.
Was, du wirst erst 41? Oh, shit. Okay.
Alter Sack.
Ja, alter Sack. Nee, aber Kevin Spacey ist in dem Film so alt, wie ich heute bin, wie Patrick erst in vielen Jahren sein wird. Er sieht also schon wesentlich verbrauchter aus und ich kann ihn nur so von den Bildern, wie ich sie auch von meinen Eltern und Großeltern sehe, wenn ich überlege, wie alt die ausgesehen haben, als die 42 waren. Die sahen ja aus, als wären sie 65.
Ja.
Kevin Spacey spielt einen Mann in der Midlife-Crisis, der mit sich, seinem Leben, auch seinen Entscheidungen, die er getroffen hat, äußerst unzufrieden ist.
Ja.
Er stellt uns seine Frau vor, die ihn nicht wirklich mehr als
Mann
wahrnimmt, auch als Ehegatten, sondern bloß noch wie einen Raumausfüller. Die Tochter, gespielt von Thora Birch, ist ähnlich, ja, ist halt eine typische Pubertierende und
hat keinen Respekt mehr vor ihm.
Nicht nur das, sie nimmt ihn genauso wenig wahr, aber auch nur, denke ich mal, da ist es eher verzeihlich, weil eine pubertierende Person ist ja da grundsätzlich so mit sich selbst beschäftigt, sieht nur sich und nicht die Probleme anderer, aber es dient halt dem Ganzen auch nicht wirklich. Das Familienleben ist auf jeden Fall komplett am Filter und das kriegt man halt ziemlich schnell mit, wenn sie dann beim Essen sitzen, diese sogenannte Fahrstuhlmusik, wie sie die Tochter eben auch immer benennt, hören. Da werden kaum Worte gewechselt. Wenn dann Kevin Spacey mal das Wort ergreift und von seinem Tag erzählt, dann hört ihm keiner zu. Er sagt auch, ja, das interessiert dich wirklich nicht im Mindesten. Also man sieht, da liegt einiges im Argen. Wir lernen dann aber auch relativ schnell so die Nachbarschaft kennen, in der, wie wir gerade vorhin schon gesagt haben, ein homosexuelles Pärchen wohnt, die allerdings eine Randnotiz eher sind. Aber dennoch irgendwo extrem wichtig für den weiteren Verlauf des Films, weil nebenan neue Nachbarn eingezogen sind. Ein, was ist er, Marine Sergeant, gespielt von Chris Cooper. Und der ist extremst streng, extrem homophob. Und das kriegt man auch relativ schnell mit, indem er, wenn er diese beiden Männer zusammen sieht, sofort schwulenfeindliche Texte Kommentare ablässt und auch seinen Sohn da mehr oder weniger mit hineintrimmt. Der Sohn wird gespielt von Wes Bentley, ruhig und einfühlsam, aber sehr aussagekräftig. Allein schon von seinen Gesichtszügen her hat er auch relativ viel Ausstrahlung.
Der Film komplett, egal welche Szene, Mimik, Gestik, die Schauspieler, da nicht viele Worte, sondern eher mit Mimik und Gestik, mit Blicken, was echt super dargestellt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Film, da stimmt gefühlt alles. Aber Sam Mendes kam ja tatsächlich, wie du vorhin schon vorgesagt hast, aus dem Fernsehbereich, hat eher Theatererfahrung.
Das merkt man den Film aber auch, finde ich, gut an.
Genau.
Es passt in diesen Film, egal welche Szene. Allein diese Eröffnungsszene, wo wir vorhin gesagt haben, wo dann Lester sein Leben erklärt, ansagt und dann fängt der Film an, zeigt sein Haus und der Höhepunkt meines Tages beginnt jetzt, wo er unter der Dusche ja selber an sich Hand anlegt und sagt, das ist der Höhepunkt an meinem Tag.
Ja, also ich bin zwar auch 42, aber meine Höhepunkte sehen anders aus.
Warum geht es ja nicht?
Finden nicht unter der Dusche und schon gar nicht so statt.
Aber das zeigt, wie der Film weitergeht, wo du denkst, okay, dann zieht er sich an, Frühstück, keiner nimmt ihn wahr, dann geht er aus dem Haus, also alle sagen, komm, beeil dich, wir wollen los. Oder er sich zwar beeilt, aber was passiert? Der Aktenkoffer geht auf.
Ja.
Oder sie alle die Augen verdrehen. Mit einer kleinen Geste schon alles wieder gesagt.
Genau, du sagst es. Es ist nur eine kleine Geste. Dieser Voice-Over-Kommentar von ihm sagt ja dann eben auch aus seinen Gedanken raus, meine Familie hält mich für den absoluten Loser.
Ja.
Es ist eigentlich nur eine ganz, ganz kurze Sequenz, wie du gerade eben gesagt hast, wo er sich selbst unter der Dusche masturbiert. Aber so aussagekräftig, nachdem er dann nur sagt, ja, das ist der Höhepunkt meines Tages, das morgendliche Onanieren unter der Dusche, zeigt, wie armselig sein Leben eigentlich auch ist oder wie er es selber auch sieht.
Ja.
Dass das eigentlich
das der Höhepunkt ist und nichts anderes.
Es ist zwar schön, dass man diesen Höhepunkt als einen täglichen Höhepunkt dann auch sieht, aber ich finde es wirklich sehr, sehr aussagekräftig, dass man einfach wirklich sagt, das ist. Ja, er hat nicht viel in seinem Leben, außer morgens unter der Dusche seinen Spaß zu haben. Und das war's eigentlich schon. Ja, und es gibt tatsächlich, und das hat, glaube ich, Johnny Depp gesagt, das, glaube ich, schlimmste Gefängnis ist ein Heim
ohne Liebe.
Ohne Liebe, in dem man gefangen ist, ja, in dem nichts mehr stimmt. Und wer es auch nur ansatzweise so kennt, aus früheren Beziehungen oder sonst irgendwas, wo man sich unglücklich gefühlt hat und du eigentlich auf der Arbeit schon gedacht hast, fuck, jetzt muss ich nach Hause zu der Alten oder dem Kerl, weil ich mich da einfach unwohl fühle. Und ich glaube, das geht Kevin Spacey in dem Film tagtäglich so. Also da kann man dann schon einiges auch mitfühlen.
Genauso wie er dann auf der Arbeit kurz gezeigt wird, dass er da auch nicht für voll genommen wird. Eigentlich sein Arbeitsplatz überflüssig ist, was man im Laufe der nächsten Sequenzen ja dann auch ist, wo er dann Personalbüro gerufen wird und ihm nahegelegt wird, ja, steigern Sie sich oder
genau, also
müssen Sie entlassen.
Genau, hopp oder top. Ne? Also entweder fliegst du oder du beweist, dass du der Firma was bringst. Und dann findet man aber auch relativ schnell raus, was er dann auch am Ende des Films gleich wieder ausspielt. Und da hat er mich so sehr, also ich habe ein paar Sequenzen gehabt bei American Beauty, die mich aber extrem stark an Fight Club erinnert haben.
Ja.
Also er spielt ja dann im Endeffekt diesen Personalchef, wo er dann eben sagt, und das sind ganz, ganz wenige Filme, die das drauf haben. Und mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut, wenn ich nicht wie ein Vorschlaghammer eine gewisse Situation vorgesetzt bekomme, sondern den Zustand einer Situation über einen Dialog erfahre. Und das ist bei American Beauty genau das Gleiche, weil er eben im Personalbüro sitzt, heißt es, ja gut, warum verliere ich meinen Job und Sie sind gerade mal einen Monat da. Ja? Und man erfährt dann also auch gleich nebensächliche Sachen, die aber dann am Schluss nochmal wichtig werden, weil er eben sagt, ich weiß aber, dass der Firmenchef sich Mädchen über Firmengelder kommen lässt und auch Firmenreisen tätigt. Und da wirkt er dann im Endeffekt auf diesen Personalchef ja auch dann am Ende des Films Druck aus, den er, und das ist eben auch dieser Kontrast, der, was es erzeugen soll, dass am Anfang lässt er sich eben unterbuttern. Du bist 40 Jahre mit in dieser Firma, hast die aufgebaut. Ich bin als Personalchef gerade mal wenige Wochen da, bestimme schon über dich und er lässt das auch mit sich machen. Und am Ende des Films lässt er das nicht mehr mit sich machen. Und da ist es ähnlich wie bei Fight Club, wo Edward Norton dann eben auch bei seinem Chef sitzt, sich selbst die Fresse poliert und dann das Gehalt nochmal mitnimmt und den unter Druck setzt. Und das war eben auch bei American Beauty eine Sache, die mich sehr, sehr oft an an Fight Club erinnert hat.
Ja.
Er ist auf jeden Fall ein Opfer, wenn man es jetzt so sieht.
Er ist gefangen in seinem Hamsterrad.
Ja, also er lässt sich alles von jedem gefallen. Also er ist wie so ein Prellball und dann ist er irgendwann an dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist genug.
Aufgrund dessen, weil er bei einer Veranstaltung von seiner Frau, wo sie einen Makler treffen, sie ist ja angehende Maklerin, also man sieht in ein paar Szenen, dass sie Häuser verkauft.
Genau, also sie ist tatsächlich Immobilienmaklerin.
Die aber nicht sehr erfolgreich ist. Sie einen anderen Makler-Guru anhimmelt und bei diesen Treffen, ja, kommt die Mutter, also seine Frau, mit ihm ins Gespräch, dass sie mal, ja, sich mal treffen können und sich mal austauschen können, was ja dann auch tiefer wird, genau, nennen wir es mal so. Aber bei den Treffen, wo es eigentlich darum geht, ist ja, dass dann Lester sich gelangweilt fühlt, den Stich, es interessiert ihn gar nicht und sieht dann, wie sein Nachbarsjunge als Kellner, ja, draußen vor der Tür einen durchzieht und dadurch möchte er auch einen mit durchziehen.
Ich glaube, es sind viele einzelne Punkte, die dazu führen, dass er sein Leben ändern möchte. Zum einen der Nachbarsjunge, der auch seinen Job gleich hinschmeißt, weil sie ja draußen einfach einen kiffen und der, dem sein Chef rauskommt und einfach sagt, ja gut, wenn sie mich nicht fürs Rumstehen bezahlen, dann kündige ich, dann kann ich hier rumstehen. Genau. Wo er ihm dann eben auch sagt, du bist gerade mein persönlicher Held geworden. Und da sieht er, wie einfach es eigentlich sein kann. Aber ich glaube, dass die entscheidende Szene die ist, wo er die Freundin von seiner Tochter bei dieser Cheerleader-Veranstaltung sieht, wo er dann im Publikum sitzt und auch total gelangweilt schon meint, so ja, ich können wir danach hoffentlich gleich wieder abtigern. Und dann treten eben die Cheerleader auf und da ist dann eben die Freundin von seiner Tochter mit da dabei und er verfällt sofort in diesen Tagtraum, wo diese bekannte Szene ist, wo sie dann ihr Cheerleader-Trikot vorne öffnet.
Wo dann die ganzen Rosen rauskommen.
Wo dann die Rosen rausfliegen, ja? Wo er dann eben auch so Bestandteil seiner Tagträumereien und auch seiner nächtlichen Fantasien sind, wo er mit diesem fetten Grinsen dann in seinem tristen und trostlosen Ehebett liegt und von oben
die Rosenblätter runterfallen.
Rieseln die Rosenblätter runter und er sieht sie an der Decke klebend, nackt, natürlich mit nur Rosenblättern
bedeckt. Aber auch bedeckt. Eine der besten Szenen, die es gibt. Und dann plötzlich merkt man, hört man, wie er den zweiten Höhepunkt des Tages hat und seine Frau mit dem gestupsten Sicht im Bett ihn anschaut. Und dann, was tust du? Und was machst du?
Er wird ja selbst aktiv.
Nichts. Und sie springt auf, schaut ihn an. Das ist aus unserer Ehe geworden.
Ja, ja, aber das Beste ist ja tatsächlich das, wie sie erst einmal schaut. Weil sie durch dieses zack, 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 durch dieses Gerüttel wach wird und dann dreht sie sich zu ihm um, was machst du? Und in dem Moment absolut Ruhe, es wird nichts mehr bewegt und auch sein völlig verstohlenes Nichts. Ja, du hast onaniert? Nein, habe ich nicht. Und ob? Und wir dann, okay, scheiß drauf. Ja, okay, ich habe mir einen gewichst, ich habe mir die Nudel gerieben, ich wollte ordentlich abspritzen und wie dann aber auch gleich in diesem Dialog rauskommt, ja, dass bei denen schon lange nichts mehr läuft, er aber dazu bereit ist, weil er eben auch sagt, ja, bei manchen von uns fließt tatsächlich noch Blut in den Venen und sie dann eben sagt, ja, bei mir schon auch und er dann bloß meint, ja, aber dann sieht es so aus, als wäre ich der Einzige, der auch da was dagegen unternimmt.
Ja. Glaubst du, ich bin Gefühlskälter, aber komm her, Baby, ich bin bereit.
Und das ist dann aber auch das, wo man auch dann merkt, er hat Gefallen daran, wieder
spitzig zu sein, böse zu sein.
Ja, nicht nur.
Sein Leben in die Hand zu nehmen, nennen wir es so.
Genau, böse ist es ja nicht, sondern sein Leben in die Hand zu nehmen, ja, bestimmend zu sein. Weil sie dann meint, ja, ich verlasse dich schneller, als du Piep sagen kannst. Und er dann aber auch meint, ja, und mit was für einer Begründung? Ich schlage dich nicht, ich misshandle dich nicht, ich bescheiß dich nicht. Ich habe dir sogar geholfen bei deiner Immobiliengeschichte. Das heißt, irgendwer könnte vielleicht darauf kommen, dass ich sogar die Hälfte Anrecht auf alles habe, was du hast. Und sie dann bloß, oh, total geschockt und eingeschüchtert und das kriegt er auch mit und das siehst du, wie es in dem Moment Klick macht, wie er dann eben sagt, also mach das Licht aus, wenn du wieder ins Bett kommst.
Und dreht sich rum und grinst.
Genau, wie er sich dann zur Seite dreht, ja, hinlegt, mit dem Rücken zu ihr und völlig selbstzufrieden grinst, schon beinahe lacht. Und das ist das, wo man dann wirklich sagen muss, da ist er an dem Punkt, jetzt ende ich mein Leben.
Ja.
Er fängt dann auch wieder das Joggen an, das Trainieren, weil aber auch da erinnert er mich so ein bisschen an einen kleinen, total verliebten Schuljungen, weil er dann auf die Freundin von seiner Tochter so abfährt und dann auch diese sexuellen Gedanken hat. Wirklich, jeder sieht und seine Tochter das genauso. Der Alte ist halt nur so ein notgeiler Bock. Er, könnte man aber sagen, erlebt seinen, wie sagt man, glaube ich, dritten Frühling. ist halt einfach nochmal verliebt, weil er erfährt ja keine Liebe zu Hause.
Natürlich.
Und er lauscht dann an dem Zimmer von seiner Tochter, wo dann
dieser Dialog zwischen beiden ist, wo dann die Tochter sagt, du willst doch nur mit meinem Vater verführen. Ich könnte mir das schon vorstellen. Und er wie so ein kleiner Schuljunge davor. Oh, und dann hört er, oder hören die beiden, dann wollen sie zur Tür und er läuft dann einfach weg.
Genau, aber ausschlaggebend ist ja auch die Situation, weil sie dann sagt, ja, wenn er ein bisschen trainieren würde, ein bisschen was für die Brust und die Arme machen würde, dann würde ich ihm schon die Hose runterreißen und ihn ordentlich ein abschmatzen. Das ist dann das, weswegen er sich auch bei sich in der Garage eine Handelbank reinstellt und das auch dann gefühlt wie so ein kleines Wohnzimmer herrichtet, auch mit Sofa und allem drum und dran. Und dann das Trainieren anfängt. Und da beginnt dann, wie soll man sagen, ja so diese Spirale des Elends, weil der Sohn des Nachbarn, die neu eingezogen sind, hat einen Fetisch und zwar alles mit einer Videokamera zu filmen und zu dokumentieren. Und der filmt ihn dann halt des Nächtens. Und wir kennen das alle, wenn draußen alles dunkel ist und innen drin ist Licht. Du siehst draußen nichts, aber innen ist alles zu sehen. Und man sieht, wie Kevin Spacey sich dann das Hemd auszieht, die Hose, dass er dann komplett nackt in seiner Garage steht und sich dann in der Spiegelung des Fensters begutachtet und dann nackt im Endeffekt mit den Kurzhanteln vorm Fenster trainiert, um sich, weil er keinen Spiegel hat, in dieser Spiegelung zu beobachten. Und das wird dann vom Nachbarjungen gefilmt. Und dadurch, dass der Vater des Jungen ja so ein homophober Schwulenhasser ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, oder einfach ein traditioneller US-Amerikaner, wo es sowas überhaupt nicht geht, kommen dann schon diese Vermutungen hoch.
Ja.
Und es gibt dann relativ weit im Film, gibt es dann diese kleine Szene, wo ja der Sohn raus muss.
Oder angepiepst wird von Lester,
genau.
Um ihm neues Gras zu besorgen.
Er soll ihm ja nur das Gras rüberbringen. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Du erfährst über Dialoge, über die Szenerie erfährst du Hintergrundinformationen. Also ja. du erfährst auch dadurch, dass der Junge ja immer jeden Monat einen Urintest abgeben soll, um seinem Marine-Vater zu beweisen, dass er keine Drogen nimmt und er die Drogen aber auch zu Hause versteckt, siehst du schon, dass er eine Vergangenheit hat, wo er, glaube ich, im Gefängnis gesessen haben muss. Das wird aber so nie erwähnt, aber du kannst es dir ausrechnen über das ganze Verhalten der Leute. Und auch über
die Anfangsszene mit seinem Vater, wie er jetzt ihn zur Schule fährt, wo der Vater sagt, sowas wie Schwule, sowas habe ich sie nicht erzogen. Und der Sohn ist ganz leger oder ganz flach abmacht, wo er dann sagt, ja, so, es sind halt Schwule. Und dann, was?
Ja.
Sergeant, sowas geht gar nicht.
Genau, bei denen kommt mir das Kotzen. Ich könnte meine Eingeweide rauskotzen bei diesen Schwulen. Ne?
Richtig, mein Sohn, genau so.
Aber da siehst du, er sagt ja auch bloß das, was der Vater hören möchte.
Genau so wollte ich drauf hinaus.
Und genau, auf jeden Fall taucht er dann beim Lester auf und du erfährst auch nur über diesen ganz, ganz kleinen Dialog, weil er eben sagt, du solltest lernen, ein bisschen mehr robust zu sein. Das heißt, ja, eben, ich werde angepiepst, nicht sofort. Und dann sagt er aber gleich zu Lester im Gegenzug, und sie sollten lernen, sich einen Joint zu drehen. Und deswegen nimmt dann Kevin Spacey Platz auf diesem Stuhl. Der Junge kniet sich im Endeffekt nur an den Tisch, um diesen Joint herzurichten und auch zu bauen, zu drehen. Der Marine-Vater schaut aus dem Fenster, weil er eben schon diese Vermutung hat, dass da homosexuelle Sachen abgehen mit seinem Sohn. Er schaut raus aus dem Fenster rüber in die Garage und zwischen den beiden ist ja im Endeffekt nur dieser Fenstersims, diese Trennung zwischen den beiden Fenstern. Er sieht auf der einen Seite nur Kevin Spacey in dem Stuhl liegen, im Endeffekt so zurückgelehnt, wie er die Arme dann entspannt, die Arme dann hinter den Kopf verschränkt und auf der anderen Seite, in dem anderen Fenster, sieht er dann seinen Sohn kniend und das hat natürlich dann optisch eine extrem schwule Note bekommen. Ja, und dann kommt natürlich die Tochter nach Hause und beide springen auf, weil Kevin Spacey ja beim Training war, zieht sich was an und genau, da hat er dann natürlich den Braten gerochen, der aber falscher Hase war. So viel eigentlich erst einmal zu Lester, dann seine Frau ist so dieser typische amerikanische Vorstadt-Kontrollfreak. Die Häuser, man sieht's, sind
perfekt eingerichtet.
Absolut.
alles an seinem Platz, sauber.
Genau, extrem sauber. Es muss alles perfekt ausgerichtet sein. Und
genauso die Rosen, die mit einer der Anfangsszenen, wo sie dann die Rosen in der Früh abschneidet, mit den schwulen Pärchen nebenan sich unterhält und dann, wie kriegen sie es nur so hin, dass ihre Rosen so traumhaft sind? Das Geheimnis sind nur Eierschalen.
Ja, und man merkt halt gleich, dass das so ihre Kompensation, glaube ich, ist. Also Das ist jetzt nicht, weil sie einfach so drauf ist, weil sie es so liebt, sondern sie kompensiert auch sehr, sehr viel. Und das merkt man dann also auch gerade mit ihren Selbstgesprächen, den Gesprächen, die sie sich immer selber zusagt.
Ja.
Gut, das ist zwar nur Manifestation, wo sie dann das Haus verkaufen möchte und dann eben auch sagt, heute verkaufe ich dieses Haus. Aber wenn sie dann am Ende des Tages das Haus nicht verkauft hat und man sieht, was für Typen und für Menschen sie durch das Haus führt, dann sagt man sich selber, okay, die Frau hat es nicht geschafft. Dieser Immobilienkönig, an den sie sich dann auch ranschmeißt, der hätte das sofort geschafft. Und sie fängt dann an zu weinen und sagt sich selber, hör auf, du erbärmliches Stück.
Ja.
Ich glaube, ohrfeigt sich selber auch und da merkst du schon, dass die Probleme hat. Also in diesem Film kann man keine Front einnehmen, dass man sagt, der ist an allem schuld, der ist der einzig Unschuldige, wie auch immer, weil jeder seine Probleme hat und auch jeder hat seine
Koffer
zu tragen und auch seine begründeten Probleme.
Ja.
Also da resultiert ja das eine Problem nur aus dem anderen. Also irgendwo haben sich die beiden komplett verloren und sind dann an dem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr miteinander schlafen, nicht mehr respektvoll miteinander sprechen. Und das ist aber auch was, wo in dem Film relativ gut gezeigt wird, dass keiner seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Also der Vater zu seinem Sohn, wo er diese Urinprobe einfordert. Und da merkst du schon, wie er eigentlich was sagen möchte. Tatsächlich auch was Liebevolles, aber hinterm Berg hält und diesen Satz schon abbricht und schon gut alles wie gehabt. Dann lässt er und seine Ehefrau, dass die nicht immer miteinander sprechen. Und Probleme kannst du nur überwinden, wenn du sie ansprichst und ausdiskutierst.
Ja.
Und das haben die beiden ganz offensichtlich einfach nicht gemacht.
Irgendwann vergessen in ihrer Ehe.
Nur gegenseitige Schuldzuweisung. Und das ist so extrem wichtig, wenn du Probleme hast, dass du die auch gleich ansprichst und die dann aber beiseite räumen kannst. Klar brauchst du dann natürlich auch den dementsprechenden Gegenpart, der sich dann da an ein Beispiel dran nimmt und sagt, okay, sein oder ihr Problem ist das und anstatt dieses Problem weiterzuführen, dass du dagegen arbeitest. Wenn sie zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht leiden, dass wenn du nach Hause kommst, die Schuhe ins Eck schmeißt, anstatt an die Garderobe. Ja, wenn du das so weiter durchziehst, dann hast du in Zukunft genau die gleichen Probleme, aber wenn du dir denkst, okay, das ist da ihr Problem, ich räume die Schuhe jetzt an die Garderobe, dann hast du einfach dieses Problem beseitigt. Wenn du das aber nicht hast, dann hast du irgendwann Lesters Alltag erreicht. Ja, und unterm Strich sind es aber alles sehr
psychisch labile Persönlichkeiten. Sei es jetzt Lester, sei es seine Frau, sei es seine Tochter, die Brustvergrößerung möchte, sei es der Nachbarsjunge, der dann sie auch filmt dadurch und dieses Voyeuröse hat. Der Vater, der seine Homosexualität verbirgt, auch die Mutter von den Nachbarsjungen, die eigentlich in sich gekehrt oder eigentlich ist die Ehe, ja, das, wo du merkst, da stimmt vorne und hinten nichts.
Genauso wenig.
Alle, genauso die Freundin, wo wir gerade gesagt haben, die ja over the top eigentlich sagt, oh, ich habe mit dem schon geschlafen und mit, ich möchte den oder den haben, aber selber noch Jungfrau ist, wo du dann sagst, das ist eigentlich ja eine Fassade. Ich nenne das mal Fassade, die sich selber schützt, dass er eigentlich nichts ist.
Ja, das ist so ein Aufmerksamkeitsdefizit, sich Anerkennung zu holen. Hey, ich habe mit dem und dem und dem schon geschlafen und dem habe ich einen runtergeholt und den habe ich aufgegeilt. Wenn du dann die dementsprechenden Zuhörer hast, die dann auch noch sagen, oh, wow, ja, oh, wie geil und wie war's und hin und her, dann holen die sich diese Aufmerksamkeit über diese Art. Und da ist Mena Suvari genauso im Gegensatz, wie sie bei American Pie spielt, weil da ist ja eher diese kleine graue Kirchenmaus. Und da ist ja aber wie so dieses
Dominante.
Was habe ich aufgeschrieben? Lass mich kurz nachgucken. Ist es so eine Art Lolita?
Lolita, ja.
Ja, also auch sehr jung, aber doch schon sehr aufreizend. Und sie weiß auch genau, wie sie ihre Reize einsetzen muss bei Lester, um den natürlich bei Laune zu halten. Und es gibt diese Szene, wo sie dann in der Küche dann sagt, ah, man sieht schon, dass sie trainieren. Und sie fasst auch seinen Arm an und du siehst, dass er auch schon ein gewisses Selbstwertgefühl wieder erlangt hat in dem Moment, weil er sich selber an den Arm schaut, wo sie ihre Hand hat. Und er fixiert sie dann und meint, und stehst du auf Muskeln? Und du merkst, wie sie eigentlich nur durch diese seine Selbstsicherheit so eingeschüchtert ist. Ah ja, ich gehe jetzt gleich mal zu meiner Freundin und ist weg. Ja, und du merkst also, dass das wirklich was bringt, wenn er trainiert, wenn er für sich selber auch einsteht.
Ja.
Und deswegen schmeißt er seinen Job, weil er eben, und da gibt es diesen geile Szene, wo er dann der Personalchef seine Kündigung im Endeffekt vorliest, wo er dann eben sagt, ja, ich war mein Leben lang eine Hure der Werbeindustrie und ich könnte mich nur noch retten, indem ich Brandbomben werfe. Dass er einfach sagt, ja, mein Job bestand im Eigentlichen darin, zu verbergen, was ich für Abneigungen gegen diese Arschkriecher im Business halte und sonst irgendwas. Und er eben auch seine Provision raushandelt.
Ja.
Und das ist wirklich beeindruckend, weil er eben sagt, ja, ich habe so viele Insider-Informationen über den Firmenchef, der sich mit Firmengeldern Prostituierte kommen lässt, die Firmenreisen macht. Das wird bestimmt die Steuerfahndung interessieren, weil es Betrug ist. Ah, okay, ja, dann knickt er ein. Was möchten Sie haben? Ja, ein Jahresgehalt plus Spesen kriegt er voll zugesendet. Beziehungsweise erst einmal nicht, weil es dann heißt, ha, das können wir nicht machen. Und dann sagt er, ja, und wie wäre es, wenn ich eine Klage wegen sexueller Belästigung draufpacke und der Personalchef dann bloß...
Gegen wen?
Bloß lacht. Gegen wen? Und er dann genau in der gleichen Art... Gegen sie! Oder können sie beweisen, dass sie mir nicht angeboten haben, dass ich meinen Job rette, wenn sie mir einen blasen? Und dann siehst du bloß, wie er mit dem ganzen... seiner ganzen Habe rausläuft aus der Firma und dann bloß noch, ja! Yeah! Und er hat die ganze Scheiße abgeräumt.
Perfekt.
Ja.
Nachdem er seinen Job geschmissen hat, wo er selber sagt, sucht er sich einen neuen Job und er überlegt, wo war ich am glücklichsten? Das war da zur damaligen Zeit, während Studienzeiten, bei Burgerbude.
Genau, und da gibt es ja diese Szene, wo er dann selber sagt,
im Bewerbungsgespräch.
Nicht nur im Bewerbungsgespräch, sondern bei dem Nachbarsjungen. Ich habe damals nur Partys gefeiert und gevögelt.
Ja.
Kurz innehält und du merkst, scheiße, ich realisiere, ich bin in einer Midlife-Crisis.
Ja. Und bei diesem Bewerbungsgespräch, wo er dann ihm der Filialleiter darauf anspricht, aber sie sind doch hier viel zu überqualifiziert. Und er dann selber sagt, ich denke, dass in den letzten 20, 30 Jahren
genau.
Ein enormer Vorsprung in der Burgerindustrie gemacht worden ist. Aber ich suche
Geil.
Jetzt hier einen Job, der am geringsten mich in Verantwortung zieht und keine Verantwortung übernehmen muss.
Genau, und da gibt es ja dann auch die, finde ich, eine der besten Szenen im ganzen Film, wo dann eben seine Frau mit ihrer Affäre, diesem Immobilienkönig.
Gerade nach ihrer Liaison.
Man merkt also auch, dass sie eigentlich schon eine typische Frau ist, die auch auf Sex steht, weil dieser Immobilienkönig, der holzt sie richtig durch und das siehst du ja auch, wie sie dann im Endeffekt mit diesen weit gespreizten Beinen dran liegt und gut, du siehst sie bloß von hinten, die beiden, aber wie sie dann da abschreit, die schreit das ganze Motel zusammen und das hörst du auch von bis raus, ja, und die kommen dann zu seiner Burgerbude und er hört das am Drive-In, dass sie bestellen und dann denkt er sich, gut, das lasse ich mir nicht nehmen und bring denen das Zeug persönlich ans Fenster und beide sind dann schon im Auto, schon wieder so ein bisschen am Rumturteln. Und er dann bloß willkommen bei Burger...
Max Mile.
Genau, beim Max Mile. Da ist dann diese eigentliche Blamage für seine Frau, dass sie dann eben mitkriegt, scheiße, mein Mann hat mich beim Fremdgehen erwischt. Und die Filialleitung, wie sie dann eben auch dann sagt, ja, sie sind sowas von aufgeflogen.
Sowas von erwischt worden.
Genau, und dann meint sie bloß zu ihr, ja, das geht sie wohl überhaupt nichts an. Und er aber cool wie das Koma, ohne irgendwie ausfallen zu werden, die Stimme zu erheben, sagt er, ja, sie ist die älteste
Mitarbeiterin.
Firmenleitung. Ihr befindet euch auf ihrem Terrain, dass sie dann, weil er dann genauso cool weitermacht, sagt sie dann auch, Lester, hör auf. Und er dann, nein, du sagst mir nie wieder, was ich zu tun habe. Und dann mit einem selbstzufriedenen Lächeln überreicht er ihnen dann die beiden Bestellungen. Und die nächste Szene ist, wie Annette Bening mit ihrem Liebhaber dann wieder zum Hotel zurückgeht und er dann schon sagt, ja, wir sollten uns eine Zeit lang doch nicht mehr sehen. Und sie verliert in diesem Moment alles. Also ihren Guru, der sie ja mehr oder weniger unter seine Fittiche nehmen wollte, ihren Liebhaber, den Mann hat sie im Endeffekt verloren.
Die Familie.
Da gibt es dann auch diesen Moment, wo sie dann wieder anfängt zu weinen, zu sich selber sagt, hör auf, hör auf. Und dann aber alle Dämme brechen und sie dann losschreit, um mal ihren ganzen Emotionen freien Lauf zu lassen.
Ja.
Ja? Und da merkst du eben auch, dass das nur eine Frau ist. Und wie schon gesagt, du übernimmst da tatsächlich keine Front, dass du sagst, naja, du hast es schon verdient, Schlampe, sondern du denkst, scheiße, ja, das ist nur eine Frau, die auch nur auf ihre äußeren Umstände reagiert hat. Wie Lester eben auch.
Genau.
Seine Tochter macht dann einen Entwicklungsschub, weil die verliebt sich ja in den Nachbarsjungen, der sie ja immer filmt und dann auch mit diesem Namen auf dem Rasen mit Flammen immer kleine Avancen macht. Und man merkt also, sie wird also von diesem eher zurückgezogenen Teenager, blüht sie dann auf, weil sie eben auch verliebt ist und sagt auch ihrer toxischen Freundin, dass dieses permanente, ich habe mit dem geschlafen, ich habe dem und dem das gemacht, total unangebracht ist und der geigt sie dann auch die Meinung. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass man falschen Leuten die Grenzen aufzeigt, weil die hat ja dann auch im Endeffekt sie wie so ein Hund immer behandelt. Ja, wir fahren jetzt und jetzt komm. Und
eher klein gehalten, nicht wie ein Hund, sondern eher klein gehalten, dass sie das macht, ich weiß nicht, was du sagen möchtest, was sie möchte.
Genau, und es gibt dann diese Szene, wo es sich dann eigentlich auch erst rausstellt, dass sie in den Nachbarsjungen verliebt ist, weil er zeigt ihr eben auch ein Video, wo dann diese bekannte Tüte.
Die Anfangsszene.
Nee, wo er ihr zeigt, wo er diese Tüte aufgezeichnet hat.
Ja, die ist was Wunderschönes sehen.
Genau, die im Wind hin und her gewirbelt wird. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle Versinnbildlichung für unser aller Leben, dass jeder kann zwar seine eigenen Entscheidungen treffen, was diese Entscheidungen aber bewirken, ob die jetzt dann was Positives oder was Negatives sind, das bestimmt nur das Schicksal.
Natürlich.
Und ich sehe das so, du Patrick, ich und jeder von euch da draußen ist diese Tüte, die eigentlich nur vom Wind in verschiedenste Richtungen gewirbelt wird.
Ja.
Das ist der Strom des Lebens. Also man hat keinen Einfluss darauf. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Nur was du aus diesen Situationen dann machst, das ist tatsächlich dir überlassen. Aber was zu diesen Situationen führt, sehe ich wirklich so, ist alles schon vorprogrammiert. Und da ist diese Tüte im Wind, wo er dann eben auch sagt, ja, das Leben bietet so viel Schönheit, dass er sie manchmal gar nicht ertragen kann. Und diese Tüte, wie schon gesagt, versinnbildlicht uns alle, dass wir wirklich ja keinen Einfluss auf unser Leben haben, was das angeht. Ja, es gibt ja dann auch die Szene, wo er sich nochmal an seine Frau ranschmeißt, wo er dann über diesen Dialog, wo wir dann erfahren, wo ist die Frau hin oder das Mädchen hin, wo aufs Dach gespeucht ist, um sich vor den Verkehrshelikoptern zu entblößen. Die auf langweiligen Partys einen Anfall vorgetäuscht hat, damit Stimmung reinkommt. Er hat ein Bier in der Hand, lehnt sich über sie, küsst ihr den Hals und man merkt schon, ah ja, sie fährt da auch schon voll drauf ab, geht also auch voll auf ihn ein. Und sie war ja auch mal cool über seine Erzählungen, wo man ja dann so mitbekommt. Und irgendwann hat sie einfach die Kurve nicht mehr gekriegt und ist dann zu diesem Kontrollfreak geworden, zu dieser biederen Hausfrau im Endeffekt. Und da dreht sie sich dann um und meint, ja, Lester, du verschüttest gleich das Bier über die Couch, wo dann eben auch ausflippt und das Kissen nimmt und auf die Couch eindrischt und eben sagt, es ist nur ein Sofa. Wo sie dann meint, nein, das ist ein 4.000-Dollar-Sofa, überzogen mit italienischer Seide.
Nein, es ist nur Kram.
Genau, wo er sagt, es ist aber dennoch nur Kram und du hast aber aufgehört zu leben.
Ja, wichtig. Wie du gerade gesagt hast, das ist ein wichtiger... Eine wichtige Szene.
Ja, weil du einfach...
Mit sehr viel Aussagekraft.
Ja, weil sie es halt dann auch realisiert. Ja, er hat recht. Aber anstatt... Gut, die Stimmung ist halt dann in dem Moment tot. Anstatt dann da weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Ja, egal. Und auch sein Nachbar, der extrem gegen Schwule immer wettert, hat ja die Vermutung, dass sein Sohn was mit Lester am Laufen hat und sucht ihn deswegen in seiner Trainingsgarage auf. Ja, kleiner Spoiler-Alarm. drückt ihm also auch einen Kuss auf. Da ist jetzt das Einzige, wo man aber auch interpretieren kann, wie man es möchte, ist der Vater tatsächlich schwul? Oder möchte er es nur ausprobieren, um zu sehen, was sein Sohn daran findet, was ja tatsächlich gar nicht so ist?
Durch seine Militärzeit, dass er nur unter Männern war. Es lässt sehr viel Spekulation einfach offen.
Genau.
Was aber dem Film sehr gut tut.
Ja, also ist er wirklich ein Schwulenfeind oder ist er tatsächlich nur ein Schwuler, der mit seiner Homophobie versucht, von sich abzulenken? Ja, und deswegen sage ich, wird nicht aufgeklärt, ist aber dennoch sehr aussagekräftig. Ja. Dass sich also auch jemand wie dieser Marine, der ja eigentlich voll im Leben steht, weiß, wo es hingehen soll, tatsächlich dann komplett über den Haufen geworfen ist mit seinen Emotionen.
Ja.
Ja, und das bringt uns dann eigentlich schon fast an den Schluss, der für Lester nicht allzu gut ausgeht, weil er wird tatsächlich dann auch am Schluss erschossen, weil er dann eben sagt, könnt ihr euch noch an die Plakate erinnern, glaube ich aus den 80ern, wo drauf stand, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Das trifft aber auch nur so lange zu, bis es wirklich der Tag ist, an dem du stirbst. Ja, und dadurch, dass du nicht weißt, wann du stirbst, mach's wie Lester, geh raus, veränder dein Leben, schmeiß nicht unbedingt jetzt gleich deinen Job hin und sag, ich werde jetzt kiffender Garagenbankdrücker, sondern mach das, was dir gefällt.
Ja.
Eben, denk nicht an die Situation zurück, wo du dich wohlgefühlt hast und versuch, diese Situation wieder herzuholen, weil die wird nie wieder kommen, sondern such dir heute Sachen, Menschen, Aktivitäten, bei denen du dich wohlfühlst. Und ich glaube, das ist auch mit die Aussage von dem Film.
Ja.
Dass ganz am Anfang Lester klein gehalten, unglücklich ist und dann wieder zu sich selber findet. Und American Beauty ist tatsächlich ein Film über eine typische Midlife-Crisis. Das ist eine Dramödie über Selbstfindung und auch die Macht der Veränderung, dass das so viel bewirken kann. Der Film ist so tragisch, wie er lustig ist, so fiktiv, wie er aber auf der anderen Seite wieder real ist. Und deswegen ist er auch eine extrem gute Empfehlung von uns an euch. Schaut euch den Film an, nehmt euch ein Beispiel an Lester, nehmt euer Leben selbst in die Hand und sucht euer Glück, kommt ins Handeln und werdet glücklich. Dann abschließend kommen wir zu einer kleinen Fun-Fact-Szenerie. Und zwar, das Krasse ist, der Film wurde mit gerade mal nicht einmal 13 Millionen US-Dollar finanziert und hat aber weltweit 350 Millionen Dollar eingespielt. Also der war ein wirtschaftlicher Supererfolg. Und dabei ist er aber mit gerade mal nur 16 Kopien in L.A. und New York in die Kinos gekommen. Also es war tatsächlich eigentlich so eine Art Independent-Film.
Ja.
Das ist eben das Krasse, dass aus einem so kleinen Film
ein Mega-Erfolg wurde.
Tatsächlich ein fünffach Oscar-prämierter Mega-Erfolg wurde, der ja tatsächlich auch für einen Karrierestart von Jungdarstellern als auch eine Aufbesserung der Karrieren von alteingesessenen Stars war. Und ich würde tatsächlich auch noch zwei Kritiken vorlesen. Einmal vom Lexikon des internationalen Films, die da schreiben, der ironische Blick hinter die äußerlich glänzende Fassade von Kleinstadt-Amerika wird durch eine komplementäre Erzählebene anteilnehmend und mit neugieriger Sensibilität zu einem komplexen und hintergründigen Menschen- und Generationsporträt ausgeweitet. Ein höchst bemerkenswerter Erstlingsfilm, der stilistisch und darstellerisch gleichermaßen überzeugt. Und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. Januar 2000. Fern jeder Peinlichkeit strahlt American Beauty gerade in den schwierigsten und heikelsten Momenten eines Films, wenn sich die Figuren offen zu ihren Gefühlen bekennen, eine Herzenswärme aus, die zu Tränen rühren kann. Und das kann ich tatsächlich auch beidermaßen so unterschreiben, weil American Beauty ist tatsächlich auch so viel, kann so viel mehr für jemanden sein. Das macht der Film also auch ziemlich gut. Also er
reißt das Publikum mit.
Ja, und das ist das Wichtigste bei einem Film, dass der das Publikum mitreißt. Ich glaube, die Story von American Beauty ist inzwischen auch schon gefühlt
mehrmals verfilmt
zigmal verfilmt oder aber auch aufgehoben.
Diese Auswirkung.
Nee, also mit diesem.
Und Aussagekraft,
wo ich sagte, das ist es.
Nimm deine Sachen selber in die Hand, du kannst es nur selber machen. Tu es und dann, es wird was anderes passieren.
Genau, und deswegen sage ich, dieses Erstlingswerk von Sam Mendes ist wirklich brillant. Also ich kann es nicht anders formulieren, es ist brillant.
Ja.
dadurch, dass er auch schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, man kann ihn sich dennoch immer wieder anschauen, weil das ist ein Film, der altert nicht. Der bleibt einfach zeitaktuell. Den kannst du dir in jeder Generation anschauen. Du kannst den dir eigentlich gefühlt in jedem Abschnitt deines Lebens anschauen, weil es ändert sich ja nicht deine Ansicht zum Leben, beziehungsweise es ist ja kein Film, der ein spezielles Thema aufgreift. Es bleibt also bei einer Midlife-Crisis, wo man sich selbst findet. Und das kannst du in jedem Moment deines Lebens machen, dass du dich selbst findest, dass du selbst dein Leben in die Hand nimmst und sagst, ich möchte Veränderung und jetzt gehe ich es an. Da, wie man so schon sagt, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Pack's an, geh raus, ändere dein Leben. Aber ganz, ganz wichtig, schalt nächste Woche nochmal ein bei den Movie Buddies, wenn wir euch den nächsten Filmtipp präsentieren. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schöne Woche.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.